Einen schönen guten Tag, hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Und wir haben heute eine ganz besondere Musik als Vorspann. Schatz, was ist das?
Ja, das ist Swing und zwar ganz frischer Swing und der stammt aus der Feder, aus den Fingern, aus dem Kopf, aus dem Herzen von André Hermelin. Ganz herzlichen Dank, dass du dich hierher bequemt hast. Endlich mal Stil in unserer Hütte. Das sieht man ja auf dem Podcast nicht, aber
wie kann man das ja nicht sehen?
Eine tadellose Nadelstreife, eine Krawatte, ein Einstecktuch. Schatz, wann hast du mich das letzte Mal so gesehen?
Gefährliche Frage.
Ja, das ist vor Corona? Nee, ja. Zwischendurch immer mal wieder, wenn du hier Zoom-Moderationen und so machst, dann bist du ja obenrum auch meistens sehr schick.
Ja, bei Zoom ist man obenrum auch schick. André Hermelin, bekannt als Swing-Guru mit seinem Orchester. Und jetzt, wann habt ihr das letzte Mal gespielt?
Gestern Abend.
Hör auf, ja natürlich, im Hauskonzert.
Naja, das ist nicht ganz leicht zu beantworten, weil wir haben ja einfach weitergespielt. Wir haben uns ja von der Pandemie nicht beeindrucken lassen. Wir hatten unser letztes großes Konzert mit dem Swing Dance Orchestra am 10. März 2020. Und dann hatte ich am 14. März einen kleinen Auftritt, nicht mit meiner eigenen Band, sondern mit anderen Musikern im Jörg-Schlösschen in Kreuzberg. Das war der Abend, wo in Berlin alles zuging. Mhm. Und die sind überall rumgefahren, mit ihren Mannschaftswagen haben die ganzen Lokale zugemacht und das Jörg-Schlösschen haben sie vergessen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Das Ding gibt es ja auch schon 50 oder 60 Jahre. Ne?
Institution.
Also sie sind nicht gekommen und wir haben dann gespielt und ich saß heulend am Klavier und habe überlegt, was mache ich denn jetzt? Jetzt ist ja alles zu Ende und alles zu Ende. Und mitten so im Stück sagte ich mir, Moment mal, wieso eigentlich? Wer sagt denn das? Ich spiele einfach weiter. Und nun hatte ich vorher schon mit meiner Frau Joyce diskutiert, wie es jetzt weitergeht, was wir machen. Und ich hatte so diese Idee, wir machen Konzerte bei Leuten und gehen da hin und so. Und meine Frau sagte, das kannst du vergessen, du musst ins Internet. Mhm. Und dann rief ich, also ich schrieb ihr, ich habe gar nicht angerufen, ich habe ihr geschrieben, tomorrow we are going to start a stream every night. Swing won't die, not under my watch. Und dann haben wir, meine Frau wollte noch sprechen, wir reden nicht mehr, wir haben genug geredet, jetzt wird nur noch agiert. Und dann haben wir am 15. März angefangen mit unserer Sendung The Music Goes Round and Around.
Vor einem Jahr, ne? Muss man dazu sagen?
Über einem Jahr,
über
am 15.
Jahr,
März
ja.
2020. Wir sind heute schon bei über 425 Sendungen.
Boah, und wir haben erst 265 seit Corona.
Ja,
da habt ihr uns aber locker abgehängt.
Obwohl wir einen Tag vorher angefangen haben.
Das macht die Sache noch vorteilhafter für uns. Ja, wir haben damals versprochen, wir spielen ja so lange weiter mit der Sendung, bis die Krise zu Ende ist. Mhm. Und nach Lage der Dinge wird das also noch sehr lange dauern. Und ich habe damals bei unserer 100. Sendung gesagt, es wird noch eine 200. 300. Sendung geben und alle haben gelacht, so wie du jetzt lachst.
Ja, klar.
Und dann
das haben wir auch erzählt.
Haben die Leute, wurde das Lachen immer leiser und jetzt lacht keiner mehr und jetzt sage ich, es wird auch noch eine 500. Sendung geben und es wird auch noch eine 1000. Sendung
Uhu.
Geben.
Wow.
Und wir haben das versprochen und das ziehen wir auch durch, aber wir haben eben, weil du ja gefragt hast, wann unser letzter Auftritt zurückliegt, wir haben immer trotzdem weitergespielt. Mhm. Wir haben Straßenmusik gemacht. Früher Philharmonie, Konzerthaus und Oper Tel Aviv und weiß ich was. Und dann haben wir uns mit dem Zylinder in der Hand auf die Straße gestellt und haben gespielt. Ich habe mich überhaupt nicht gedemütigt gefühlt. Das hat großen Spaß gemacht. Und wir haben den ganzen Sommer 2020 gespielt, haben auch Konzerte gegeben. Mhm. Überall, wo man uns eingeladen hat. Wir hatten im August 2020 hatten wir über 50 Auftritte. Wow. Also so viel wie noch nie in meinem Leben.
Und ihr habt euch immer an die Regeln gehalten?
Wir haben uns im Großen und Ganzen an die Regeln gehalten. Ich habe jetzt nicht jedes Mal nachgemessen, aber im Prinzip ja. Ich glaube einfach, dass Kultur und Kunst von essentieller Bedeutung sind in so einer Krise. Und das ist von vielen Menschen, vor allen Dingen von jenen, die in der Verantwortung sind, nicht verstanden worden. Mhm. Die haben gedacht, man kann die Kunst jetzt erstmal anhalten, die brauchen wir jetzt nicht. Der Mensch besteht aus Essen, Trinken, Arbeiten und Schlafen. Ich glaube das nicht. Und deswegen haben wir ja diese Sendung gemacht. Die haben wir gemacht, um anderen Hoffnung zu geben und um uns Hoffnung zu geben. Und da gucken jeden Abend ein paar hundert, manchmal sogar ein paar tausend Leute zu aus der ganzen Welt.
Jetzt also, muss man mal ganz kurz sagen, wo kann man euch denn sehen, wenn man jetzt das
also
auch gerne
also wir machen diese Sendung auf drei Kanälen. Wir machen sie auf Facebook unter meinem Namen André Hermelin. Wir machen sie auf Instagram für die ganz junge Generation. Also die jungen Leute sind ja nicht mehr auf Facebook.
Deine Kinder sind ja, machen da ja auch mit, ne?
Also ja, insofern. Ja, klar. Also Instagram unter The Swingin' Hermlins. Mhm. Und wir sind jetzt auch auf unserem YouTube-Kanal, da sind wir auch unter The Swingin' Hermlins. Und das kann man also sich aussuchen, je nachdem, auf welchem Netzwerk man lieber ist. Ich meine, YouTube ist für all jene, die jetzt keine sozialen Netzwerke nutzen, die einfach gucken wollen. Mhm. Und dann machen wir aber immer wieder auch Veranstaltungen. Auch jetzt, selbst in der Zeit, in den letzten Monaten, gab es immer mal wieder kleine Möglichkeiten, hier und dort vor einem Altersheim zu spielen, zum Beispiel im Seniorenheim, ja, haben wir gemacht. Und dann haben wir ja unseren Marktstand. Wir sind jeden Sonnabend auf dem Markt, auf dem Kollwitzplatz, seit November. Mhm. Jetzt auch noch Marktleute. Und man kann dort Mandasi von meiner Frau kaufen oder das so kenianisches Gebäck oder auch ihren Ingwersaft. Und als Sättigungsbeilage gibt es eine CD, ein Buch oder eine Zeitung.
Mhm. Und sag mal, lohnt sich das? Ihr seid ja Berufsmusiker. Ihr könnt ja nichts anderes.
Die Frage ist falsch gestellt, weil es nicht um Geld geht. Wenn es um Geld gehen würde, hätte ich in meinem Leben schon so viele Dinge nicht gemacht. Ich wäre nie nach New York gegangen. Ich habe da so furchtbar viel Geld bezahlen müssen, um da spielen zu können. Das ist nicht wichtig. Es geht immer um ein großes Ziel. Es geht immer um eine strategische Idee darüber, was in 5 oder in 10 Jahren ist. Wir sind die Kapelle auf der Titanic. Mhm. Ich meine, warum redet man über diese Kapelle heute noch, obwohl das über 100 Jahre her ist? Weil diese Kapelle bis zum Schluss gespielt hat. Mhm. Und deswegen kommt sie auch in dem Film vor. Und wir sind auch diese Kapelle. Und ich mache das zunächst einmal ganz egoistisch für mich selbst.
Ja.
Weil ich Musik machen kann. Ich spiele und David und Rachel, unsere Kinder, David ist der Schlagzeuger und der Sänger, Rachel singt auch, ist die Sängerin der Band, The Swingin' Hermlins heißen wir jetzt. Mhm. Die haben auch gesagt, wir wissen gar nicht, was aus uns geworden wäre, wenn wir diese Sendung nicht gemacht hätten.
Ja.
Ja, und weil das einfach Hoffnung gibt uns selbst und dann geben wir Hoffnung anderen. Mhm. Das ist dieser Missionsgedanke, der dahinter steckt. Die Leute schreiben uns, wir haben keine Hoffnung mehr, wir haben nur noch euch. Und solche Nachrichten kriegen wir immer noch aus der ganzen Welt. Und das treibt uns. Und klar freuen wir uns auch, wenn jemand was spendet. Aber darum geht es wirklich nicht in erster Linie. Man muss einfach ein bescheideneres Leben leben. Und das kann ich. Ich muss nicht unbedingt teuer essen gehen. Ich kann mir auch ein Brötchen kaufen. Und meine Frau backt jetzt wunderbares Brot zu Hause. Das schmeckt viel besser als beim Bäcker. Also ich sag mal, ich brauche das alles nicht. Ich brauche den ganzen Klimbim nicht unbedingt. Mhm.
Aber man muss es sich leisten können, 400 Sendungen quasi ohne Honorar zu produzieren.
Ja, ein bisschen Honorar kommt ja auch immer mal.
Es gibt auch immer so eine
Technik
kleine.
Brauchen wir keine.
Kleine.
Naja, so ein Mikrofon, Aufzeichnungsgerät, alles.
Mikrofon hatte ich schon und wir machen unsere Sendung mit unseren Smartphones. Und
ihr macht ja nicht mal Verstärker, habt ihr nicht mal, ne?
Nein, also wir haben eine kleine Box für den Gesang. Wir machen das ganz basic, ganz, ganz einfach, ganz bodenständig. Also es ging von Anfang an nicht darum, dass so hochtechnisiert mit Kamerafahrten, das wollten wir alles überhaupt nicht.
Aber das ist ja ein hohes Ethos, ne? So ein künstlerisches Ethos. Ich will bis zum Schluss Hoffnung spenden.
Ja.
Von vielen Künstlern, ob Musiker, bildende Kunst, auch Schriftsteller, hört man so ganz viel Verzweiflung. Wir brauchen mehr Geld vom Staat, wir können nicht mehr und so. Hast du Verständnis für die oder sagst du, komm Leute, jetzt mal alle auf YouTube und dann läuft's?
Nein, natürlich nicht. Also das läuft da nicht, das ist ja klar. Nein, ich habe dafür absolutes Verständnis. Ich habe ja auch viele Bekannte und Freunde, die genau in so einer Verfassung sind, die traurig sind, die verzweifelt sind, überwältigt sind, ratlos sind und natürlich auch sehr viele, die in großer finanzieller Bedrängnis sind und natürlich darauf hoffen, dass ihnen der Staat hilft, was hier und dort auch immer mal geschieht, aber ich finde das mehr als unzureichend und sehr merkwürdig verteilt. Also ich habe das in einem kleinen Text mal geschrieben, nicht? Also die Fluggesellschaft Lufthansa bekommt viele, viele Milliarden. Und ich habe das mal ausgerechnet, ich glaube, es war irgendwie ein 5.000stel davon bekommt ein Opernsänger im Monat. Also das ist, was ich damit sagen will, es ist einfach nicht genug gewürdigt, was Künstler eigentlich zur Gesellschaft beitragen. Mhm. Und vor allen Dingen, was sie, wie wichtig sie sind für die seelische Gesundheit. Wir reden von der physischen Gesundheit, aber wir reden sehr wenig von der Gesundheit der Seele. Mhm. Und ich halte die für mindestens genauso wichtig. Dass Musiker und andere Künstler im Moment in so einer Verzweiflung sind, hat Gründe. Erstens mal natürlich, weil das meistens, nicht alle, ich bin nicht so sensibel wie vielleicht andere, aber es gibt viele Menschen, die sind sehr sensibel, sehr empfindlich, die sind eben in erster Linie Künstler. Sie sind keine Manager, keine Booker. Das können sie nicht, das wollen sie auch gar nicht. Sie konzentrieren sich auf ihre Kunst, auf ihre Musik. Und jetzt ist das alles weg und sie wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und das ist bei mir anders. Ich war immer so ein Macher, nicht? Und deswegen fällt mir das leichter, damit klarzukommen.
Wir müssen einmal kurz in dein durchaus bewegtes Leben. Dein Vater ist der Schriftsteller Stefan Hermelin, sagt ihr. Man erkennt den Wessi, glaube ich, daran, dass er auf der zweiten Silbe betont.
Ja, gibt es im Osten auch.
Und den Insider, dass er vorne betont.
Richtig.
Deine Mutter stammt aus Russland, Irina, deswegen sprichst du Russisch.
Das ist richtig.
Deine Frau stammt aus Kenia.
Auch das ist richtig.
Man kann das als multikulturell bezeichnen.
Wir waren schon multikulturell, als es den Begriff noch gar nicht gab.
Du bist mal in Kenia wegen Terrorverdachts inhaftiert worden.
Das steht bei Google so, ist aber nicht wahr.
Schade.
Nein, es ist
eine gute Geschichte.
Nein, ich bin verhaftet worden. Das ist wahr.
Danke.
Nur bitte nicht wegen Terrorverdacht. Also das haben die sich ausgedacht. Das denken sich Regime immer aus, wenn sie irgendwelche Leute festnehmen wollen. Dann heißt es, der Mann steht unter Terrorverdacht. Nein, ich bin verhaftet worden in Kenia, weil ich die Opposition unterstützt habe, die demokratische Opposition im Wahlkampf 2007 und den damaligen Kandidaten Raila Odinga. Und das hat einigen Leuten nicht gefallen. Diese Wahlen sind Ende Dezember 2007 in Kenia massiv gefälscht worden, durchaus mit Unterstützung der Vereinigten Staaten. Und danach gab es sehr schwere Unruhen in dem Land. Offiziell sind über 1000 Menschen umgekommen, in Wirklichkeit waren es sehr viel mehr. Und ich war da öfter im Januar 2008 vor Ort. Und bei meiner letzten Ausreise standen plötzlich auf dem Flughafen nachts um 12 acht Männer um mich herum. Alle in Zivilkleidung und mit Sonnenbrillen, wozu man die nachts braucht.
Weiß nur der Geheimdienst.
Ja, es war auch nicht die Polizei, die mich verhaftet hat. Das war ein ziemlich, jetzt ist das so ein bisschen lustig, das war da nicht lustig, weil ich zumindest für die erste Stunde annahm, dass man uns jetzt erschießen wird. Also ich war mit einem Freund dort, einem Fotograf Uwe Haut, der ein enger Freund von mir ist und mit dem ich auch jetzt sehr viele Sachen gerade zusammen mache. Wir geben eine Zeitung zusammen heraus und so. Und das war eine sehr unangenehme Situation, wenn man da so nachts plötzlich auf einen leerstehenden Containerhof gefahren wird, in die Dunkelheit hinein. Und ich habe Gott sei Dank nicht gewusst, wer uns da genau verhaftet hat.
Und wie seid ihr wieder davongekommen?
Also um das noch zu sagen, das war die Special Crime Prevention Unit, eine Spezialeinheit, das ist eine Todesschwadron. Also das wusste ich Gott sei Dank nicht, sonst wäre es mir noch schlechter gegangen.
Und wie habt ihr euch dann da raus...
Naja, das ist eine längere Geschichte, das würde jetzt zu weit führen.
Aber es hat geklappt.
Kurz gefasst haben sie ein paar schwerwiegende Fehler gemacht. Sie haben mich unter anderem mit meiner Frau telefonieren lassen, was ein sehr großer Fehler war. Und da habe ich mich dann ganz gut durchgesetzt. Und ich konnte meiner Frau über das Telefonat bestimmte Informationen zukommen lassen, ohne dass sie das mitbekommen haben. Und daraufhin hat meine Frau sich mit dem Auswärtigen Amt in Verbindung gesetzt und der Botschafter vor Ort, Walter Lindner, hat sich dann sehr, sehr stark für unsere Freilassung sozusagen engagiert und Steinmeier, der jetzige Bundespräsident, war auch in die Sache involviert.
Als Außenminister damals.
Damals war er Außenminister, genau, und dann mit viel gutem Zureden ist es dann der Bundesregierung gelungen, unsere Freilassung zu erreichen.
Dazu muss man sagen, ist das die Heimatgemeinde deiner Frau Tumaita?
Tumaita.
Tumaita, das Dorf.
Ja, das ist ein Dorf. Also sie ist dort nicht geboren, aber ihre Familie lebt dort, ja.
Also das habt ihr auf Vordermann gebracht, sage ich mal.
Wir haben es versucht.
Strom hingelegt, Straßenlaternen, Müllabfuhr und solche Sachen.
Ja, die Müllabfuhr gibt es inzwischen nicht mehr. Und der Kinderspielplatz, den wir da aufgebaut haben, der ist zweimal komplett demontiert worden bei Nacht und Nebel. Den gibt es leider auch nicht mehr. Die Straßenbeleuchtung gibt es noch. Das ist sehr schwierig, solche Sachen überhaupt zu machen. Und ich weiß auch gar nicht, ob im Nachhinein das alles so sinnvoll ist, weil wenn man dann so kommt, so als mit den besten Vorsätzen, ja, als linker weißer Mensch aus Berlin mit seiner kenianischen Frau, wir haben das vorgeschlagen, die Dorfgemeinschaft fand das toll, aber so das, ich sag mal, das revolutionäre Bewusstsein ist in Kenia nicht sehr weit entwickelt und es ist auch verständlich, die Leute haben einfach eine sehr große Notlage jeden Tag, über die kaum hier etwas bekannt ist und die jedenfalls niemanden groß interessiert. Und die müssen einfach überleben. Mhm. Und wenn dann eben ein Kinderspielplatz ist und da gibt es irgendwelche Eisenkonstruktionen, die kann man verkaufen. Mhm. Also geht man nachts hin, baut das ab und verkauft das irgendwo und hat dann wieder für einen Monat was zu essen. Ich bin da niemandem böse drüber, aber es ist sehr schwer, solche Sachen, es gibt so dieses hässliche neudeutsche Wort nachhaltig. Ja. Ich hasse das. Aber dass man das irgendwie so hinkriegt, dass es auch wirklich da bleibt und dass es auch wirklich etwas bewirkt. Also die Stromsache war noch am sinnvollsten.
Jetzt müssen wir noch einmal ganz kurz dein Leben zu Ende bringen.
Wie schön. Heute schon, ja. Gut. Gut, dass du wirst nicht wusstest.
Du hast es gerade selber gesagt, du bist ein bekennender Linker, was ich sehr, sehr interessant fand. Du bist in die PDS eingetreten, als alle ausgetreten sind. Ja. Als Fan von Gorbatschow und Perestroika und Glasnost. Du warst auch hier im Berliner Landesvorstand, als die Partei noch PDS hieß, hast fürs Abgeordnetenhaus kandidiert.
Gott sei Dank nicht gewählt worden.
Ich wollte gerade sagen, nochmal Schwein gehabt. Bist aber immer noch für die Partei Die Linke aktiv? Also du bist Mitglied?
Nein, ich bin nicht aktiv. Ich bin tatsächlich immer noch Mitglied, weil ich ein relativ treuer Mensch bin. Aber diese Treue ist in den letzten Jahren auch immer wieder auf die Probe gestellt worden, auch gerade in jüngster Zeit wieder, wenn ich mir anschaue, was es da teilweise für Stellungnahmen gibt zu der jüngsten Entwicklung im Nahen Osten. Und
da kommen wir gleich noch drauf.
Also was ich damit sagen will, diese Treue ist mehrfach auf die Probe gestellt worden. Ich halte an der Mitgliedschaft trotzdem fest, aber ich bin nicht mehr aktiv. Ich habe das eigentlich eingestellt Mitte der 90er Jahre schon. Ich musste mich entscheiden. Mhm. Es gab die Idee von Gregor Kisi und einigen anderen, dass ich kandidieren sollte für den stellvertretenden Parteivorsitz. Mhm. Und das wäre eine Entscheidung gewesen, sozusagen Berufspolitiker, in welcher Form auch immer zu werden. Und ich habe nicht sehr lange nachdenken müssen, so einen Tag. Mhm. Aber mir war klar, ich interessiere mich für Politik, ja, aber ohne Musik kann ich nicht leben.
Geht nicht.
Also ich wäre ein todunglücklicher Mensch geworden und beides gleichzeitig geht nicht. Also habe ich mich entschieden, Musiker zu bleiben.
Und fröhlich zu bleiben.
Ja gut, also ob man jetzt als Politiker immer nur traurig sein muss, weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber für mich wäre ein Leben ohne Musik undenkbar. Ich wäre ein trauriger Mensch geworden. Und deswegen, glaube ich, war die Entscheidung auch richtig.
Jetzt haben wir ja Klaus Lederer hier als Kultursenator. Wie findest du den? Also seine Arbeit und so, wie er sich für die Kultur einbringt. Wir hatten ja auch so, wie sagt man, Konzerte jetzt gerade, wo man mal geguckt hat, wie das mit den Hygienemaßnahmen und Testen und so weiter geht.
Also grundsätzlich halte ich von Klaus Lederer sehr viel. Wir kennen uns auch sehr gut. Man kann sagen, wir sind befreundet. Das würde mich jetzt nicht davon abhalten, ihn zu kritisieren, wenn ich was zu kritisieren hätte. Aber im Falle, sagen wir mal, seines Einsatzes für die Kunst und die Kultur in Berlin muss man ihn loben. Er steht natürlich auf verlorenem Posten, weil die Entscheidungen ja nicht bei ihm getroffen werden, sondern anderswo. Aber er versucht, das maximal Mögliche herauszuholen und das rechne ich ihm sehr hoch an. Er könnte auch weniger tun. Was diese Konzerte betrifft, die fand ich ein bisschen unglücklich. Das Problem ist, man kann ja solche Konzerte machen, um etwas zu probieren. Aber wenn das dann in der Philharmonie nun ausgerechnet stattfindet, mit den Philharmonikern, die ja wirklich nichts auszustehen haben die sehr hohe Gehälter bekommen, und das ist ein staatliches Haus, dann weiß ich nicht, ob das richtige Signal ist. Also ich hätte mir gewünscht, dass man dann entweder einen anderen Raum sucht oder zumindest dann Musiker einlädt, nicht uns, also überhaupt nicht uns, andere Leute, die großartig sind, aber die eben in diesem Jahr gar nichts zu tun hatten und völlig verzweifelt sind, ein Zeichen zu setzen, man gibt ihnen die Philharmonie für dieses Testkonzert, damit sie dort spielen. Das wäre ein besseres Zeichen gewesen aus meiner Sicht. Ich habe das auch öffentlich so geäußert, aber es ist sowieso ja nur ein punktueller Versuch, zu probieren. Wissen Sie, oder weißt du, das Problem ist ja folgendes. Die ganzen Konzerte auch in der Zukunft stehen ja unter doppeltem Vorbehalt.
Ja.
Der erste Vorbehalt ist natürlich diese sogenannte Bundesnotbremse. Also wenn wir über 100 sind, geht wieder alles zu. Das nimmt der Sache die Planbarkeit. Aber selbst wenn es möglich wäre, also wenn die Zahlen relativ dauerhaft unter diesem Niveau, das beschlossen wurde, bleiben sollten, dann haben wir immer noch das Problem, dass das Konzerthaus oder die Philharmonie oder jeder andere Club ja gar nicht richtig gefüllt werden dürfen. Mhm. Das heißt, es ist wirtschaftlich eigentlich nicht durchführbar. Also wenn ich in einem Konzerthaus, wir sollten im November letzten Jahres dort spielen, das fiel dann aus, aber da waren 350 Leute vorgesehen.
Ja.
Wie viel soll die Karte denn dann kosten? Mhm. Oder was soll der Künstler dann bekommen? Mhm. Ja, also entweder müssen alle an einem Strang ziehen und also das Publikum muss höhere Preise akzeptieren, es muss Zuschüsse geben, das Haus muss eine niedrigere Miete verlangen und so weiter. Oder es wird nicht funktionieren. Nicht? Mhm. Wir haben uns darauf eingestellt, wir haben eine kleinere Band jetzt, die Swing in Hermlands, damit sind wir sehr flexibel, von der Straßenmusik bis zum Konzerthaus können wir alles machen. Wir sind nicht zu aufwendig, wir sind nicht zu teuer, aber für viele größere Besetzungen oder für große Sachen, die jetzt
Big
so...
Big Bands, Orchester.
Ja, aber auch so, sagen wir mal, große Orchester, wie will man die denn hinsetzen mit den Abständen? Nicht? Und alles, was so große Partys ist und wo Leute eng stehen müssen, wie soll das funktionieren? Ich habe da, ehrlich gesagt, fehlt mir da die Fantasie und da kann auch Klaus Lederer erstmal gar nichts machen.
Mhm. Du hast jüdische Vorfahren.
Ja.
Wie viel davon ist noch in dir? Wie viel auch in deiner Musik? Ich meine, es ist ja schon sehr retro, was du machst. Ne? Also Swing ist zeitlos, aber die Wurzeln sind, naja,
20er, 30er
Jahre. 100 Jahre alt?
Ungefähr 100 Jahre alt, nicht ganz. Also die Swing-Musik, der Durchbruch dieser Musik begann Anfang der 30er Jahre. Mit einem sehr starken jüdischen Anteil. Mhm. Viele der ganz großen Songwriter, Gershwin, Berlin, mhm, und so weiter, Jerome Kern, waren jüdischer Herkunft. Bei den Musikern ist das ähnlich, Benny Goodman und Woody Herman und Artie Shaw und viele, viele andere. Bei uns spielt das in der Musik durchaus eine Rolle, aber keine zentrale. Wir haben mit dem Springdance Orchestra mal ein Programm gemacht, das hieß Bei mir bist du Shane, die Juden, mhm, im Jazz. Mhm. Weil ich einfach mal unseren Zuhörern vorführen wollte und sie auch daran erinnern wollte, woher die Musik, die sie so bejubeln, eigentlich kommt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen ein leichtes Magengrummeln gegeben hat. In der jetzigen Zeit, also was mich selbst betrifft, ich bin ja nicht jüdisch irgendwie erzogen worden. Mein Vater war Jude, meine Mutter ist es nicht. Mein Vater hat mal gesagt, ich werde immer daran erinnert durch den Antisemitismus, der mich umgibt, woher ich eigentlich stamme. Und das geht mir wahrscheinlich ähnlich. Also ich habe Verwandte in Israel, ich war öfter bei ihnen und habe sie besucht. Wir haben auch mit der Band und mit dem Orchester dort mehrfach gespielt. Ich hänge sehr an diesem Land, aber ich weiß auch, in welchem Land ich hier lebe. Ich lebe im Land der Mörder. Mhm. Und es gibt diese feine, bisher kaum sichtbare Trennlinie sozusagen zwischen denen und Menschen wie mir. Und wenn ich mir anschaue, wie sich die Atmosphäre in diesem Land in den letzten Jahren verändert hat, das war immer da, das ist ja nicht weg gewesen, dann kommt man schon ins Grübeln. Und wir haben ja ganz aktuell die Auseinandersetzungen, die im Nahen Osten stattfinden. Und ich finde es beachtlich, wie darüber gesprochen wird. Mhm. Ja, also das ist eine Art der Manipulation, die symptomatisch ist für das, was in Deutschland da passiert, wenn es um Israel geht. Also es fängt damit an, dass, weiß ich nicht, in Ruanda wird 1 Million Menschen ausgerottet, das deutsche Herz schlägt nicht schneller. In Kenia wird eine Schule ausradiert, das deutsche Herz schlägt gar nicht. Mhm. Sie fühlen nichts, die Deutschen. Irgendwo in Nordafrika sterben Tausende von Menschen, auch da regt sich nichts. Und auf einmal diese, mhm, Emotion. Und ich frage mich, woher kommt die Emotion? Mhm. Und dann verbündet man sich plötzlich mit Menschen, die man sonst gar nicht haben will. Nämlich ausgerechnet mit einer radikal islamistischen Organisation, die Israel auslöschen will. Und die Kommentare, wenn ich mir das anschaue, also jetzt nehme ich mal die Springer-Presse aus, weil die hat ja ein bestimmtes Programm, nicht? Das geht dann immer so los, ja, schwere Bombenangriffe in Gaza und dann so 6 Zeilen weiter unten kommt dann, ja, vorher hätte es einen Beschuss gegeben durch die Hamas, nicht? So wird manipuliert, das ist nichts anderes. Und die Leute, viele Deutsche haben natürlich auch deswegen einen solchen Widerwillen gegen Israel, weil es natürlich viel leichter ist, mit dem Opa und der Oma klarzukommen, wenn man nachweisen kann, dass die Opfer der Oma und des Opas vielleicht auch ganz böse sind. Dann ist Oma und Opa nicht mehr so böse. Das ist eine psychologische, nicht nur eine politische Frage. Dann sollte man sich aber auch dazu bekennen. In Wahrheit ist es so, stehen sich dort ein demokratischer Staat gegenüber mit einer Organisation, die diktatorisch ist, korrupt ist und vor allen Dingen absolut radikal anti-israelisch und antisemitisch. Mhm. Hamas will nichts anderes als die Ausrottung Israels und der Juden. Mhm. Das ist ihr Programm. Und ich finde es erstaunlich, dass Demonstrationen bei uns stattfinden können in den Straßen, auch in Berlin, wo die Leute skandieren, scheiß Juden. Das ist das Jahr 2021. Also manchmal sage ich mir fast, obwohl ich ihn sehr vermisse, es ist gut, dass mein Vater das nicht mehr erleben muss.
Ich muss da aus eigener Betroffenheit einmal kurz rein, weil das mit die Deutschen ist mir ein bisschen zu verallgemeinernd. Mein Vater, nicht mein Opa, mein Vater war bei der Wehrmacht. Meine Mutter war Jahrgangsbeste in Hauswirtschaft beim BDM in irgendeiner Sektion. Ich weiß nicht mehr genau, wie weit ihre Ruhm und Ehre reichten. Und ich stehe trotzdem, so treu es geht, an der Seite von Israel, soweit man das tun kann. Ja,
da bist du eine löbliche Ausnahme.
Der demokratische Staat, den du völlig zu Recht erwähnst, weil es wird ordentlich gewählt, aber der verhält sich natürlich auch nicht ganz lupenrein demokratisch. Ne?
Also
die Politik in den besetzten
Israel ist ein demokratischer Staat. Die Staaten, die diesen Staat umgeben, sind Diktaturen.
Ja.
Alle, ausnahmslos. Diese Staaten haben seit 1948 nur ein einziges Ziel, nämlich die totale Auslöschung des Staates Israel. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wer ist denn schon lupenrein? Also wenn ich mir mal angucke, wie die Bundesrepublik in bestimmten Fragen sich verhält. Es ist eine lupenreine Demokratie, wenn die Bundesrepublik Deutschland unter einem sozialdemokratischen Kanzler ohne UN-Mandat Jugoslawien bombardiert. Das ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Also, da regen wir uns doch als Deutsche bitte erstmal darüber auf.
Haben wir getan.
Mit leichter Verspätung, würde ich sagen. Ja. Und die Bundesrepublik Deutschland hat, ich bringe nur ein Beispiel, wir hatten 2017 Wahlen in Kenia. Mhm. Und da hat die Regierung dann beschlossen, einfach mal gefährliche Oppositionelle auszuschalten. Und haben ein 9-jähriges Mädchen vom Balkon geschossen und haben ein Baby den Schädel gespalten. Kommentar der Konrad-Adenauer-Stiftung, die immerhin der CDU angehört sozusagen: Ja, das Verhalten der Opposition sei unverantwortlich. Also das sind Dinge, die mich viel mehr aufregen. Mhm. Und wie gesagt, wenn ich, kein Land und keine Regierung steht außerhalb der Kritik. Das ist vollkommen klar. Selbstverständlich ist es vollkommen legitim zu sagen, die Regierung Netanyahu hat hier oder dort diese oder jene Fehlentscheidung getroffen, die kritisiere ich. Überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Es wird nur dann interessant, wenn ich bestimmte Dinge, die woanders stattfinden und die wesentlich schlimmer sind, nicht kritisiere, aber bei Israel doppeltes Maß anwende und plötzlich auf einmal ganz, ganz streng werde. Das ist genau das, worum es geht. Das ist dann eben antisemitisch. Das hat nämlich, da gibt es eine Sondergesetzgebung für Israel. Mhm. Und wenn ich vor allen Dingen bei den beiden sich gegenüberstehenden Kräften ein Gleichheitszeichen mache und sage, ja, das sind ja Partner, das sind keine Partner. Israel hat in keiner einzigen Erklärung bekannt gegeben, dass sie alle Araber ausrotten wollen und ins Meer kippen wollen. Es gibt nichts dergleichen. Also jedenfalls nicht von der Regierung, kann ich für jeden einzelnen Bürger Israels sprechen. Es ist die offizielle Politik von Fatah und Hamas und es war auch vorher die offizielle Politik der PLO. Auslöschung Israels, ein Staat und das war's. So, und das muss man zur Kenntnis nehmen und ich finde, es steht jedem Deutschen, egal mit welcher Vorgeschichte, ob sein Vater bei der Wehrmacht war, bei der SS war oder auch nicht bei der SS und auch nicht bei der Wehrmacht war. Es steht uns gut zu Gesicht, in dieser Frage mindestens uns zurückhaltend zu verhalten. Mhm. Das Mindeste. Und diese Zurückhaltung sehe ich nicht, sondern ich sehe einen absolut unterdrückten Hass, der natürlich sagt man nicht die Juden, dann sagt man eben die Zionisten. Mhm. Oder man sagt eben nicht die Juden, man sagt ja aber Israel. Und wenn dann solche Sachen kommen, und das lese ich eben auch, und das kommt leider auch von links, das ist nicht nur von rechts, dass man dann plötzlich sagt, na ja, also die Juden sollten doch eigentlich aus dem Holocaust gelernt haben, jetzt machen sie das Gleiche mit den Palästinensern. Da ist an der Stelle wirklich Ende. Mhm. Schluss. Aus. Da endet jede vernünftige Diskussion. Wer also Israel mit der SS und mit Auschwitz gleichsetzt, der katapultiert sich auch jede Diskussion. Und ich erinnere an folgende Sache, das werdet ihr nicht wissen. Ich habe diese Sendung sonst nie gesehen. Und zufällig im Mai 89 schalte ich Fernsehen an und läuft der Schwarze Kanal.
Der Schwarze, ja, den kann
Karl ich. Eduard
von Karl Schnitzler. Eduard von Schnitzler, der Chefagitator der SED. Und wie der Zufall es will, ich schalte ein und er sagt, gerade wir als Deutsche haben die Aufgabe, Israel auf das Schärfste zu kritisieren. Denn das, was Israel mit den Palästinensern macht, ist zwar quantitativ nicht exakt das gleiche wie Auschwitz, aber qualitativ ein und dasselbe. Mhm. Und der Mann durfte weiter senden mit seiner Hetze bis November 1989. Was er gesagt hat, ist faschistische Propaganda, sonst gar nichts. Mhm. Deswegen ist das eben auch leider überhaupt nicht begrenzt, diese Argumentation, auf Leute aus dem rechten Spektrum. Keineswegs. Man findet das mindestens genauso stark in der Linken. Das hat auch etwas damit zu tun, was ich vorhin gesagt habe, wo ich sage, ich habe manchmal große Schmerzen, meine Treue da zu halten.
Mhm. Gregor Gysi, dein Parteifreund, sagt, es ist nicht links, israelische Flaggen zu verbrennen. Er bezog sich auf die Szenen,
das ist ja wohl das Mindeste,
die wir in der letzten Woche erlebt haben. Naja, aber das scheint man ja einigen Linken überhaupt erstmal sagen zu müssen.
Das sind keine Linken.
Ja, aber Moment.
Antisemiten sind niemals links. Lenin hat gesagt, wo auch nur die kleinste, nur der kleinste Rest der Feigenpest Antisemitismus ist, kann niemals Sozialismus oder Kommunismus sein. Das hat Lenin gesagt.
Trotzdem gehört es, ich sage mal, zum guten Ton mancher Linker. Wir haben das jetzt, wir hatten drei große Demonstrationen an diesem Wochenende in Berlin. Eine eskalierte so, dass die Polizei ja es nicht mehr im Griff hatte. Die beiden anderen waren wohl etwas friedlicher. Aber woher kommt das, diese Faszination der Linken? Und wir reden jetzt nicht nur von der Linkspartei, reden auch von Teilen der Grünen, von Teilen der SPD. Woher kommt das?
Also ich glaube, es gibt zwei Dinge. Das eine ist, dass es ein Missverständnis gibt, dass man sozusagen mit den Unterdrückten sein will. Und die Unterdrückten sind angeblich die Palästinenser. Ich sage jetzt mal wirklich angebliche Palästinenser, das sind ja eigentlich Araber. Ne? Also der Begriff Palästinenser gibt es ja erst seit den 60er Jahren, den gab es vorher überhaupt nicht. Aber davon mal abgesehen, dass man dieses Missverständnis hat, natürlich gibt es das andere, ist das Gefühl des Antisemitismus, dass ich die Juden ablehne, ist nicht begrenzt auf Menschen aus dem rechten Spektrum. Eine Mehrheit der Deutschen fühlt antisemitisch, in verschiedenen graduellen Abstufungen. Also sagen wir mal, die wenigsten sind dafür, die jetzt in Lager zu sperren oder zu verbrennen. Aber es gibt eine Mehrheit der Deutschen, das kann man auch belegen, die der Meinung ist, die Juden hätten zu viel Kontrolle in der Welt, würden die Medien kontrollieren und die Wirtschaft kontrollieren und die Banken kontrollieren. Das glaubt eine Mehrheit der Deutschen. Und warum sollte das bei Linken anders sein? Und dann kommt noch der Schuldkomplex dazu. Denn auch Linke haben Großväter und Eltern, die in der Wehrmacht waren und in Russland Juden erschossen haben. Das war nicht nur die SS, die erschossen haben, das war auch die Wehrmacht. Die haben dieses Gefühl, wenn sie sagen können, die Juden sind auch nicht fehlerfrei oder machen das Gleiche, was ihre Eltern oder Großeltern getan haben, dann geht es ihnen besser. Das ist auch nicht nur politisch, es ist auch ein psychologisches Problem. Und es ist nicht besser dadurch, dass es ein psychologisches Problem ist. Es ist vor allen Dingen das, was mich, sagen wir mal, umtreibt, ist es so hoffnungslos. Weil man kann ja gar nichts machen. Wenn jemand die Juden hasst, was soll ich dem sagen? Ich kann, tu es nicht, hasse sie nicht.
Das sind auch Menschen.
Es funktioniert nicht. Es ist vollkommen hoffnungslos. Und ich habe das immer wieder versucht zu diskutieren. Es führt ins Nichts. Ich bin jetzt zwar erst 55, ja, aber
man sieht es
nicht. Man hat ja nicht mehr unendlich viel Leben vor sich. Ich weiß gar nicht, ob ich mir mein Leben so vergiften lassen will. Ich treffe das natürlich immer wieder auf der Straße, in Gesprächen, im sozialen Netzwerken, bei irgendwelchen Veranstaltungen trifft man auf das. Und ich kann dann auch nicht schweigen. Das kann ich nicht, weil das würde ich mir nicht verzeihen, dann zu schweigen, nichts zu sagen. Aber es macht einen sehr mürbe.
Ganz kurz einen historischen Einwurf. Du sagst, den Begriff Palästinenser gibt es erst seit den 60er Jahren, aber die Region Palästina.
Das ist was anderes.
Ja, das ist
nur einfach, um das einmal
zu sagen. Und damit wir auch mal eine Sache geklärt haben. Es fängt ja schon damit an, dass behauptet wird, naja, die Juden sind da hingekommen, haben die Araber vertrieben. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, die durch häufige Wiederholung nicht wahrer wird. Denn in Wahrheit ist es so, dass es eine viel stärkere arabische Einwanderung gab, es eine jüdische Einwanderung gab, dass die Juden das Land, was sie da akquiriert haben, gekauft haben, ordentlich gekauft und erworben haben, dass sie die Wüste kultiviert haben, wo niemand war, dass es britisches Gebiet war. Also es gibt diese ganzen Lügen, die immer wieder wiederholt werden, diese blöden Karten, die gezeigt werden, die auch Lügenkarten sind. Bis hin dazu, dass man völlig vergisst, was eigentlich 24 Stunden nach der Ausrufung Israels passiert ist. Dass nämlich alle arabischen Staaten Israel angegriffen haben und Israel praktisch vernichtet war.
Ja.
So, ich war mit meinem Cousin Hanan auf den Golanhöhen, an der Stelle, wo einige wenige Panzersoldaten die ganze Kavalkade der Syrer aufgehalten haben, Yom Kippur 73. Da waren ungefähr 1000 Panzer, syrische Panzer, die auf die zurollten und die hatten nur ein paar Dutzend Panzer. Und die verzweifelten Funksprüche kann man sich da anhören. Wir sterben, aber wir werden nicht weichen. Die wären 2 Stunden später in Tel Aviv gewesen. Was wäre denn dann passiert? Was wäre dann passiert?
Naja.
Es hätte die Juden nicht mehr gegeben, den Staat nicht mehr gegeben. Und bei aller Kritik, die man hier und dort äußern kann an bestimmten Entscheidungen israelischer Regierungen, wenn es um den Staat Israel geht und seine Existenz, gibt es keine Kompromisse. Gar keine Kompromisse.
Aber es waren ja eigentlich war ja eine Zwei-Staaten-Lösung geplant, ne?
Ja, also die du Araber, weißt auch, warum die nicht zustande kam, oder? Ja. Du weißt auch, warum die nicht zustande kam. Das liegt nicht an
Israel. Das lag an den Arabern, ja.
So ist es. Also, dann soll man sich an die eigene Nase fassen. Und wenn man von Ost-Jerusalem spricht, was ist denn da eigentlich passiert? Wer war denn in Ost-Jerusalem? War das nicht ein besetztes Territorium der Jordanier?
Ja.
Aha, so. Und wenn wir jetzt von den Häusern sprechen, um die es ja jetzt ging, auch sehr interessant. Diese Gehäuser gehörten Juden, die waren rechtmäßig erworben. Nach 48 wurden sie vertrieben unter Androhung der Ausrottung und der Ermordung. Sie sind also gegangen. Dann haben die Araber dort gewohnt. Als sie zurückgekommen sind, 1967, haben sie diese Häuser nicht etwa entmietet. Sie haben den Leuten Mietverträge gegeben und die Leute haben Miete gezahlt. Über viele Jahrzehnte haben diese Familien Miete bezahlt. Und dann, wie auf Kommando, haben sie plötzlich aufgehört, Miete zu zahlen. Von einem Tag auf den anderen, wahrscheinlich auf Anweisung. So, und dann hat man natürlich, das würde euch genauso passieren, wenn ihr eure Wohnung hier nicht mehr bezahlt, dann sagt der Vermieter, Moment mal, wo ist denn die Mietzahlung? Dann geht er irgendwann zu Gericht. So, und dann gibt es hin und her und irgendwann, wenn ihr immer noch nicht zahlt, kommt ein Räumungsbefehl.
Ja.
Würdet ihr dann daraufhin das Rote Rathaus, Marzahn und Prenzlauer Berg mit Raketen beschießen? Weil ihr aus der Wohnung raus müsst? Wahrscheinlich nicht. Und das ist das Problem. Die Darstellung von Dingen ist so in einer Schieflage inzwischen, gerade auch bei uns, dass fördert bei mir natürlich dann auch, dann sage ich so, also dann rede ich über die andere Seite auch nicht mehr, wenn ihr so einseitig seid.
Aber jetzt lass uns mal nach vorne blicken. Du hast gerade, wie ich fand, in einer bedrückenden Realitätsbeschreibung gesagt, verdammt nochmal, wie kommt man da wieder raus? Die Sache ist wirklich vertrackt. Ich glaube, die Zwei-Staaten-Lösung ist jetzt erstmal auf absehbare Zeit vom Tisch. Man weiß es nicht.
Schwer zu sagen.
Guck, Kooperationsversuche mit den Jordaniern, irgendwelche Umsiedlungsgeschichten, weil Jordanien überwiegend
Palästina. Guck mal, wenn wir beide verhandeln, wenn du und ich verhandeln, wir setzen uns beide hin und wir verhandeln jetzt über irgendwas, ja?
Ja.
Und ich sage dir, pass mal auf, wir können über alles reden. Nur leider muss ich dich am Ende trotzdem erschießen. Würdest du mit mir verhandeln?
Ich glaube nicht.
Siehste.
Klingt ein bisschen wie so ein Kartell.
Ja, und das ist genau das Problem. Ja. Wenn du mit der Hamas verhandelst, du brauchst einen Partner. Man braucht auf der Seite der Palästinenser einen Partner, mit dem man verhandeln kann. Und wenn der Partner aber sagt, und das ist in dem Fall nun mal die Hamas und die Fatah, sagt, ja, wir können über alles reden, aber ihr müsst verschwinden. Und wenn ihr nicht geht, bringen wir euch um. Das steht da drin, das ist ihre Position. Das heißt, in dem Moment ist es sehr schwer, eine Verhandlung zu führen. Verhandlungen müssen voraussetzen, dass beide Seiten sich vielleicht meinetwegen feindlich gegenüberstehen, aber zumindest bereit sind, dass die Existenz des jeweils anderen gelten zu lassen. Also wenn die Hamas sagen würde, okay, wir mögen euch nicht und wir mögen Israel nicht, aber wir müssen einen Kompromiss finden und wir werden euch nicht ermorden und werden euch nicht verbrennen, dann kann man auch ein Gespräch führen, das
Rabin
ist doch klar.
Und Rabin und Arafat.
Naja, das war ja, da waren wir so nah wie nie.
Genau.
Nicht? Und dann ist diese Tragödie passiert, die Ermordung von Rabin und natürlich viele andere Dinge, die dann schiefgegangen sind. Nicht? Also es ist eine tragische Situation, die ist tragisch, sehr viele Menschen leiden darunter, selbstverständlich nicht nur Juden, sondern natürlich auch sehr viele Araber leiden darunter, Zivilisten, das ist ja gar keine Frage. Und ich weiß auch, also wenn ich den Ausweg wüsste, dann würde ich Kandidat für den Friedensnobelpreis sein. Denn es haben ja viele versucht, immer wieder ist versucht worden, eine Lösung zu finden. Und im Moment sehe ich überhaupt keine Perspektive.
Ja.
Gar keine Perspektive. Es ist eine Tragik ohne Ende. Und Menschen leiden in Israel, weil sie ständig unter diesem Albdruck der Raketenangriffe leben. Andere leiden in Gaza, haben natürlich auch dort eine Regierung, die ja das Geld, was sie von Europa bekommt, nur missbraucht für Waffenkäufe, für Tunnelgraben und für ihre eigenen tollen Villen, die sie sich bauen. Ja, also die tun ja auch nichts für ihre eigenen Leute da. Gar nichts.
Ich würde jetzt trotzdem gerne wieder den Dreh zum Swing kriegen. Einfach auch, weil wir auch ein Mutmach-Podcast sind. Ja. Und du bist
das Ziel haben wir jetzt erstmal verfehlt.
du bist ja sehr früh zum Swing gekommen. Und das, was ich dich gerne mal fragen wollte, ist, wie fühlt sich Swing an, wenn du das beschreiben solltest für dich?
Eine interessante Frage, die mir komischerweise noch nie gestellt wurde.
Meine Frau.
Ja, da ist jemand ganz stolz. Also ich habe ja ein paar Mal versucht zu beschreiben, dass Swing ein Körperteil von mir ist. Das Merkwürdige ist, dass ich ja sehr verschiedene Musik höre. Ich bin mit klassischer Musik groß geworden, aber die höre ich von außen. Swing ist irgendwie drin. Also selbst wenn ich jetzt mit dir rede, habe ich irgendwie immer so eine Art von Rhythmus und Musik, irgendwas ist da immer innen drin, das ist die ganze Zeit. Es ist für mich das vollendete Glück. Mhm. Für mich ist es die schönste Musik, die es überhaupt gibt. Das werden natürlich viele andere anders sehen, aber ich
hast empfinde
das
so. Hast du dir nie übergehört?
Nein.
Hattest du nie den Moment, boah, jetzt kann ich die olle Klarinette aber nicht mehr?
Nein. Nie? Nein. Also es gibt sicherlich, manchmal höre ich dann, weiß ich nicht, sehr viel Benny Goodman und dann sage ich mir, jetzt möchte ich aber auch mal wieder Tommy Dorsey oder Count Basie hören. Yeah. Aber nein, überhaupt
nicht. Aber das hatte ja auch immer, oder es hat ja auch sowas, auch hier in Deutschland, sowas von Befreiung und auch von Lebensgefühl. Ich finde, das wird auch so deutlich, wenn man sich diese kleinen Filme bei YouTube anguckt, also eure Wohnzimmerkonzerte oder The Swinging Harm. Genau. Dann wird es auch wieder so klar. Und ist das für dich dieses Lebensgefühl? Könnte man das damit beschreiben?
Ja, natürlich. Übrigens muss ich eine kleine Sache korrigieren, die sozusagen, weil du sagtest, 50er Jahre und Befreiung. Im Unterschied zu dem, was immer erzählt wird, Swing war in der Nazizeit nicht verboten.
Nein, aber es gibt ja dieses Swing-Tanzen verboten. Ja,
du weißt, von wann das Schild ist, ne?
Das ist irgendwie aus den 40er Jahren, oder nicht?
Das ist aus den 70er Jahren.
Ach so.
Das hat es nie gegeben. Das ist eine Erfindung. Das ist eine Erfindung. Das ist ein Marketing-Gag einer Plattenfirma gewesen in den 70er Jahren, die eine Compilation herausgebracht hat mit Swing-Musik aus Deutschland aus den 30er und frühen 40er Jahren. Und die haben sich das Schild ausgedacht. Das gab es überhaupt nicht.
Stimmt, ich weiß, dass Delphi hat hier auch ziemlich lange noch gesendet und Swing-Konzerte
überall gemacht. Ich meine, es gibt ganz, ganz, das tanzt 1944 in einem Film und singt, ich tanze den Swing und hat den Swingfinger, mit dem er da wedelt. 44, kam das in die Kinos, der Film. Also was ich damit sagen will, das ist auch eine Legende, übrigens eine Legende, die interessant ist. Man muss sich fragen, warum haben die Leute das erzählt? Also vor 20 Jahren, 15 Jahren, da lebten die ja noch, kamen Leute zu mir ins Konzert und dann, ach Herr Hermelin, das ist ja so schön, was Sie da spielen. Ja, wir durften das ja damals nicht hören, haben das ja erst nach dem Krieg durch die Amerikaner, haben wir dann endlich auch Benny Goodman gehört. Und ich habe mich immer gefragt, warum lügen die eigentlich? Mhm. Warum lügen die? Denn die Musik wurde überall gespielt, die Platten wurden verkauft. Man konnte selbst Glenn Miller Schallplatten in Deutschland kaufen. Das war alles da. Und die haben überall gespielt. Es gab diesen Befehl von Himmler gegen die Swing-Jugend, das schon, aber da ging es eher um Politik, weniger um Musik. Die Musik fand auch ständig in den Filmen statt. Mhm. Ja, also wir machen Musik, der berühmte Film, voll von Swing-Musik. Und das, was ich damit sagen will, ist, das ist eine komische Geschichte. Und ich habe mir später überlegt, vielleicht liegt es ja daran, dass sich die Leute so ein bisschen als Widerständler führen wollten. Ja, also wir haben ja auch unter Hitler gelitten. Und im Nachhinein sich zu Opfern machen wollten. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall stimmt es sachlich nicht. Also Swingmusik gab es in den 30er und frühen 40er Jahren durchaus in Deutschland. Es gab auch mal Propaganda dagegen, das stimmt schon, aber die Musik war nie weg. Was uns betrifft und unsere Sendung betrifft und was mich betrifft, es ist so ein hoffnungsvolles, schönes Gefühl. Mhm. Wenn ich Goodman höre oder Dorsey höre, ich will jetzt nicht sagen, es ist etwas Erotisches, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber vielleicht doch. Es ist für mich, also ich könnte ohne diese Musik wirklich nicht existieren. Das würde so, als würde man mir sagen, du darfst nichts mehr essen, nichts mehr trinken. Dann würde ich verhungern und eingehen.
Hattest du so ein Aha-Erlebnis? Ich meine, du hast dir Swing autodidaktisch beigebracht oder musizieren sowieso.
Also von beibringen kann keine Rede sein. Ich habe es versucht, sagen wir es mal so.
Oh, hat ja ganz gut funktioniert.
Naja, das kann man so oder so sehen. Also ich glaube, es hat... Also ich beneide die großen Leute, die das spielen können. Auch heute gibt es, also meine Kinder zum Beispiel sind viel talentierter als ich das bin. Viel, viel talentierter. Es gibt kein prägendes Erlebnis als solches. Ich war zu klein. Mhm. Also meine Eltern haben mir gesagt, so mit 3 Jahren rannte ich schon die Treppe runter, wenn mein Vater so eine Swingplatte auflegte. Der hatte ja nur 5 oder 6 davon. Wir hatten fast nur Brahms und Mozart und Bach. Und ab und zu legt er sowas auf. Mhm. Und dann sagte meine Mutter mir, ja, dann hörte man schon die Schritte auf der Treppe und dann kam ich runtergerannt und setzte mich neben den Lautsprecher, wenn das diese Musik kam. Aber warum? Es gibt keine logische Erklärung. Mhm. Es ist eigentlich ein Mysterium und ich habe darüber nie nachgedacht. Mhm. Erst so mit etwa 35, als so Journalisten anfingen, mich zu fragen. Vorher war das so logisch wie Essen und Trinken. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich, sagen wir mal, also ich höre manchmal Marlene Dietrich, das habe ich auch gerne gehört. Und dann die ersten Jazz, den ich hörte, war Django Reinhardt und Stefan Grappelli, den mein Vater hatte, die beiden noch gehört, in Paris, in 37, während der Zeit in der Immigration. Aber was das ausgelöst hat, warum verliebt sich in der DDR im Jahre ungefähr 68 ein Junge, der Vater deutscher, jüdischer Schriftsteller, die Mutter Russin, ausgerechnet in Benny Goodman, ja, mit Django Reinhardt, das ist völlig unlogisch. Mhm.
Diese Musik kommt ja besonders daher. Ich finde Swing sehr ernsthaft. Ich weiß gar nicht, warum.
Ihr ernsthaft?
Guckt, ich finde, ihr guckt ernster als andere.
Nee.
Das liegt dann vielleicht auch an eurer Klamotte. Ihr seid halt immer echt stilvollendet.
Also wir gucken angezogen, nicht ernst, wir waren im Gegenteil. Wir haben so viel Quatsch. Hast du die Sendung überhaupt gesehen?
Ich rede nicht von der Sendung. Ach so. Ich rede von meinem Empfinden für Swing. Also sehr professionell. Ihr seid keine Clowns, sondern ihr
naja, nehmt im Moment das sind wir sogar ziemlich clownesk und meine
gute Werbung, die du da unterbringst.
Nein, wir sind wirklich, also wir machen in der Sendung eigentlich, also meine Frau ist der Meinung, wir machen zu viel Quatsch. Ja, also ich
finde, dann ist es genau richtig.
Also wir machen relativ viel Quatsch dort und das ist natürlich nicht mehr das Swing Dance Orchestra von früher. Also das Swing Dance Orchestra war tatsächlich eher ernst.
Ja.
Da kam erst so mit David und Rachel so ein bisschen Verrücktheit und Fröhlichkeit.
Dann bei den Kindern, ne?
Nur genau, die Kinder. Mhm. Also Rachel kam ja mit 15 in die Band und David hat ja schon eigentlich so mit 10 angefangen, so Gastrollen immer zu machen und dann so mit, ich weiß gar nicht mehr, auch so mit
15. Der tanzt auch ganz toll, der, ne?
Die tanzen beide, also Step und Swing-Tanz, ja, die machen ja ganz viel. David spielt Schlagzeug, spielt aber auch Klavier, ein bisschen Trompete. Rachel spielt auch Ukulele und Gitarre ein bisschen ab und zu. Also es ist völlig irre und schreibt auch ihre eigenen Songs und so. Mhm. Aber wir waren ein bisschen ernsthafter, das stimmt schon, aber eigentlich ist Swing überhaupt nicht ernst. Nein, Swing ist eigentlich optimistisch, fröhlich, manchmal sentimental, das ist klar, das gibt es auch, schöne, traurige Balladen. Aber im Wesentlichen ist es eine fröhliche, groovende, ausgelassene Musik. Mhm.
Seid ihr Nostalgiker? Ich meine, du hast ja auch mit Max Rabe zum Beispiel zusammengespielt. Ne? Der kommt ja auch in einem.
Ich habe nicht mit ihm zusammengespielt. Nein, ich habe mit Max Rabe nie zusammengespielt. Wir hatten ein, zwei Mal. Hast du
die Musik mit ihm zusammen?
Nein.
Oh, Entschuldigung,
gar nicht.
Nein. Streich also, mir den Part?
Nein, du brauchst ihn nicht streichen. Wir sollen ja nicht streichen, das bleibt alles drin. Nein, Max Rabe, wir kennen uns persönlich. Ja. Ich halte sehr viel von ihm, was er macht. Also vor allem, mir gefallen die alten Sachen, ehrlich gesagt, besser, die er macht. Das ist so, da ist es, das ist grandios. Er hat seinen Erfolg absolut verdient, aber das ist eine völlig andere Musik. Das ist eben halt deutsche Walzer, Tangos aus den 20er Jahren. Wir machen amerikanischen Swing aus den späten 30er Jahren. Das ist schon sehr anders. Und wir haben ein oder zweimal gab es mal so größere Konzertreihen, wo er erst mit seinem Orchester gespielt hat und dann wir mal, also einmal oder zweimal, aber wir haben nie zusammengearbeitet, nein. Das würde auch gar nicht, glaube ich, funktionieren. Weder in die eine noch in die andere Richtung.
Aber ihr seht beide aus, als seid ihr aus dem Geschichtsbuch gefallen, so ein bisschen.
Naja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, er ist sogar weniger Nostalgiker, als ich das bin. Also in der Hinsicht, ich meine, ich war schon mal bei ihm zu Hause und so. Das ist ja nicht so. Bei uns ist wirklich unser Haus, das in Pankow steht, ist von 27. Die Möbel sind Bauhaus und Art Deco Originale. Ich fahre Autos aus der Zeit.
Was denn? Und,
ja, amerikanische Buicks.
Das ist ja das passende, ja,
aber nicht
Auto
jeden Tag.
Passende Auto zur Linkspartei, finde ich super. Also
links heißt ja nicht, dass man nicht Swingmusik hören sollte oder ein schönes Auto fahren sollte. Das ist ja aber das falsche Verständnis davon, was links alles so sein soll.
Aber sag mal,
also ich bin Nostalgiker im Sinne dessen, dass ich Musik liebe und Architektur und Design liebe aus den 30er Jahren. Mhm. Wobei das sehr zeitloses Design ist. Also viele Dinge, die heute gebaut werden, sind ja Kopien von Dingen, die damals entstanden sind. Aber ich lebe trotzdem im Heute. Mhm. Also nichts ist schlimmer, als wenn man sich aus der Wirklichkeit verabschiedet und verschwindet in eine Vergangenheit und dann nicht mehr auftaucht. Ich lebe im Heute, ich interessiere mich für die Dinge, die heute passieren. Ich höre auch durchaus mal heutige Musik. Ich interessiere mich für die Politik der heutigen Zeit. Ich habe auch ein modernes Telefon und so weiter und einen Computer zu Hause. Also ich nabele mich nicht ab. Ich nehme mir aus der Vergangenheit das, was ich schön finde, was mir gefällt, sehr voluntaristisch zugegeben, aber ich bin nicht dahingehend ein Nostalgiker, dass ich die Wirklichkeit unserer Tage ausblende. Das mache ich nicht.
Jetzt, wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, du sendest regelmäßig oder ihr, ne, jeden Tag, jeden Abend um 19 Uhr? Oder?
Praktisch immer um 19 Uhr.
Immer um 19 Uhr, genau. Und wo würdest du sagen, wo findet man Swing oder dieses Gefühl, das ich versuchte ja eben gerade so ein bisschen rauszufinden, was das bei dir ist, wo findet das in dieser aktuellen Zeit statt oder wo ist es auch gut, dass es gerade stattfindet?
Naja, ich meine, sagen wir mal so, das, was wir da tun, ist ja doch ein bisschen einzigartig. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt ganz viel davon gibt. Früher, bis zum Ausbruch der Pandemie, gab es ja Swing in sehr verschiedenen Formen. Es gab eine große und sehr bunte Swing-Tanzszene, auch gerade übrigens hier bei uns in Berlin, wo fast jeden Abend irgendwo Swing getanzt wurde, entweder zur Live-Musik oder zumindest mit einem DJ. Und vor allen Dingen sehr viele junge Leute hat das angezogen, also richtig junge Leute, also Teenager. Das war großartig, das zu sehen. Das ist natürlich jetzt vollkommen weg. Das ist nicht möglich im Moment und wird wahrscheinlich auch so bald nicht wieder möglich sein. Ansonsten findet man diese Musik manchmal in der Werbung, man findet sie manchmal in Filmen, zitiert zumindest. Wobei das dann oft sehr abgewandelte Dinge sind. Es gab ja eine Zeit lang auch diesen Neo-Swing und dann Elektro-Swing.
Elektro-Swing, ja. Genau. Ich übrigens ziemlich scharf finde. Oder?
Also
wie stehst du zu Elektro-Swing?
Ich finde das gar nicht schlecht. Also ich finde das wirklich gar nicht schlecht. Habe auch manche Sachen gehört. Es gibt auch so 2, 3 Titel von uns, die mal in Elektro-Swing verwandelt wurden. Ich finde, ehrlich gesagt, das alles vollkommen legitim. Ich finde, alles hat eine Daseinsberechtigung. Nicht alles muss mir jetzt gefallen, das ist aber völlig unwichtig. Sondern alles, was den Namen Swing weiterträgt und vielleicht auch Menschen anzieht, die vielleicht sonst das gar nicht hören würden. Wir sind auch nicht mehr so die Vertreter der ganz reinen Lehre. Wir machen manchmal auch eben wirklich Comedy und machen verrückte Sachen. Ja. Einer unserer größten Hits, die wir auf der Straße immer gespielt haben, ist Rum and Coca-Cola. Ja? Und, das ist ein Titel, den ich früher nie gespielt hätte. Wir machen aber unsere eigene Version und das ist eine ganz absurde Version, wo Rachel die ganze Zeit versucht zu singen, unser Kornettist Jörg von Neuting die ganze Zeit versucht zu spielen, die kämpfen dann gegeneinander und schneiden sich gegenseitig das Wort ab sozusagen. Das ist völlig absurd. Ist aber spontan entstanden, ist nie geplant worden, sondern Jockel, also der Trompeter, ist aufgestanden, hat einfach zu spielen und irgendwann hat Rachel ihn unterbrochen, weil es nicht aufhört. und dann ist daraus eine Nummer geworden. Also vieles entsteht spontan bei uns jetzt. Es ist weniger geplant als früher beim Swing Dance Orchestra und in der Art und Weise möchte ich auch weitermachen. Also es wird das Swing Dance Orchestra irgendwann auch wieder geben. Wir haben ja im zweiten Jahreshälfte auch viele Konzerte geplant. Ob die stattfinden können, wissen wir nicht. Und da wird es auch Konzerte mit dem Swing Dance Orchestra geben. Aber das soll nicht mehr zurückgehen in das, was wir vorher haben, was du gesagt hast, so ein bisschen ernsthaft und so. Wir wollen eigentlich viel fröhlicher und verrückter und komischer sein, als wir es früher waren, weil wir sind es ja eigentlich auch. Wir haben uns nur selber beschnitten ein bisschen. Und ich glaube, gerade mit David und mit Rachel ist das viel besser möglich als früher. Ja. Aber wie gesagt, Swing-Musik ist damals in den 30er Jahren die Hoffnung gewesen gegen die Depression und den Krieg und das alles. Und das ist deswegen, glaube ich, auch heute wieder die richtige Musik. Nicht? Also eigentlich sind wir wieder in der gleichen Lage. Und die Leute hören Swing-Musik nicht unbedingt nur, weil sie aus den 30er Jahren stammt, sondern weil sie einfach das beste Rezept gegen Corona ist.
Fröhlich.
Ja, ist die beste Medizin, nichts gegen die Impfungen. Aber die beste Medizin gegen Corona ist Benny Goodman.
Ist das auch dein absoluter Favorite oder
Benny?
Ja, Benny oder wer?
Nicht nur, nein. Also Benny Goodman ist schon nicht umsonst der King of Swing. Ja. Aber es gab viele tolle Bands, Jimmy Lunsford zum Beispiel oder Count Basie, Duke Ellington, den habe ich als Kind gehasst, weil ich ihn nicht verstand, weil ich blöd war. Heute sehe ich das natürlich völlig anders. Gerade so die Aufnahmen, die entstanden sind zwischen 40 und 42, ist absolut atemberaubend, wie weit in die Zukunft das weiß, was Duke Ellington mit seinem Orchester gemacht hat. Aber es gibt so viele neue Bands. Also ehrlich gesagt, mein Sohn kennt inzwischen viel mehr als ich. David ist unfassbar. Ja, das ist die Aufnahme von 38, da spielt der und der das Saxophon-Solo. Und ich denke, alles klar, okay. Ja, oder manchmal in der Sendung diskutieren, da sage ich einen Titel an, ja, das ist von 37, dann kräht David von, nein, da ist von 38. Und dann hat er immer recht. Er hat eigentlich immer recht. Und also der liest auch verschlingt Bücher ohne Ende.
Ist der auch so wie du als kleiner Junge dann runtergekommen und hat da mit großen Ohren deine Platten gehört oder deine Musik gehört, wenn du am Klavier saß oder weiß ich nicht?
Ja, das war beängstigend. Das ist beängstigend gewesen. Teilweise, da kam so mit 2,5 kam der runter und stellte sich bei den Proben neben den Schlagzeuger und bewegte sich 2 Stunden nicht. Der stand wie eine Salzsäule, wie eingefroren da, hörte sich das an und dann rannte er nach oben und spielte auf seinem Schlagzeug das nach. Er kam mit 3,5 aus dem Kindergarten und spielte das Carnegie Hall Konzert. Erst den ersten Teil mit, dann rannte er runter, aß ein Nutella-Brot und dann rannte er wieder hoch und spielte den zweiten Teil. Manchmal mussten wir zuhören. Also eigentlich mussten wir sowieso zuhören, weil das ganze Haus ja wackelte davon. Und der Unterschied zwischen David und mir ist, dass ich ja Swing-Musik sozusagen... das war ja eigentlich eher ein Fremdkörper bei uns, weil hatte ja mit meinem Vater ja nichts weiter zu tun. Bei uns hätte es ja auch anders laufen können. David hätte auch sagen können, ich kann diese Musik nicht ertragen, ich will was ganz anderes machen. Und er hat ja auch zwischendurch auch Popmusik geschrieben und sowas, sehr gute Sachen geschrieben. Aber die Liebe für die Musik blieb und hat sich dann verstärkt und hat sich sogar, sage ich mal, radikalisiert. Also ich hatte dann so, als ich dann sehr viel abgenommen habe, habe ich dann angefangen, moderne Anzüge zu tragen vor ein paar Jahren.
Wie viel hast du abgenommen? Ich frage für einen Freund.
Naja, also auf dem Höhepunkt waren es 30 Kilo, jetzt bin ich so bei 25.
Sauber.
Und dann konnte ich endlich mal so Anzüge von der Stange kaufen und habe mir so moderne Anzüge gekauft. Und David fing sofort an zu meckern, du siehst so schlimm aus, kannst du das bitte ausziehen, nimmst du bitte wieder die alten Anzüge, die 30er-Jahre-Anzüge. Und die haben beide, Rachel auch, haben wirklich 2 Jahre gekämpft und so lange auf mich eingeredet, bis ich weich geworden bin und habe die Anzüge in den Schrank gehängt und jetzt trage ich wieder die 30er-Jahre-Anzüge.
Aber zu Recht, also sorry.
Ja, sie hatten recht, ja.
Aber sag mal, viele Kinder, du hast ungewöhnliche
Kinder. Die laufen auch so rum. Ne?
Die laufen Rachel so rum.
Und David sind so zur Schule gegangen und die werden ständig auf der Straße angesprochen. Vor 2 Tagen war auf Instagram, gab es eine Riesenwelle, weil irgend so ein Rapper hatte sich mit einem Fan fotografiert und hatte nicht bemerkt, dass hinter ihm in Kreuzberg David gerade stand. Und hat er, wer ist das? Das ist der Zeitreisende. Hey, Community, ihr müsst ihn finden. Ja, und David hat das dann irgendwie gesehen. Also die fallen auf ihn wie bunte Hunde.
Ja.
Aber viele Kinder hören heute Deutschrap. Die hören Bushido und Haftbefehl und Capital Bra. Kannst du mit der Musik was anfangen?
Wir haben sogar mal einen Auftritt mit Bushido gemacht. Mit dem haben wir einen Auftritt gemacht, mit Max Rabe nicht. Aber mit Bushido.
Also, knapp daneben.
Ja, also knapp daneben. Also ich hatte mal einen Anruf, das ging um die JQ-Gala. Und ja, wir würden euch gerne einkaufen für einen Song. Sag ich, ja, kein Problem. Na, aber ihr müsst mit dem Gaster auftreten. Sag ich, kein Problem. Ja, der Gaster heißt Bushido. Sag ich, ah ja. Und dann habe ich mich mit Bushido getroffen und ich muss sagen, ich kann wirklich nur von meinem eigenen Erleben sagen, ein ganz kluger und wahnsinnig sympathischer Mensch. Der war so nett und freundlich, ganz bescheiden, überhaupt kein Angeber. Wir haben uns unterhalten, David war mit dabei, haben den Song geplant zusammen und dann haben wir den aufgeführt. Das war ein Titel von ihm, den wir dann so mit einem Big Band Arrangement untersetzt haben.
Ist das ein guter Musiker?
Also Bushido? Auf jeden Fall schon, ich denke. Ja, ich meine, ja. Ich bin da kein Fachmann, ja. Also, was soll ich sagen? Also, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob jemand ein guter Rapper ist. Aber ich denke, dass er ein guter Rapper ist, ja. Also,
aber es
Capital Bra ist ja eine Riesennummer geworden inzwischen. Ich glaube, der ist der erfolgreichste Musiker in Deutschland, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich verstehe davon zu wenig. Aber interessanterweise gab es Rap schon in den 30er Jahren.
Ach.
Also es gibt zum Beispiel Titel von Glenn Miller, The Lady is in Love with You, könnt ihr euch mal anhören. The Lady is in Love with You 1938, besteht zur Hälfte aus Rap. Mhm.
Guter Tipp. Letzte Frage von meiner Seite, hast du dir wegen wachsendem Antisemitismus jemals überlegt, du mit deiner Familie Deutschland zu verlassen?
Naja, also ernsthaft drüber nachgedacht habe ich nicht. Wir haben ja eine zweite Heimat in Kenia. Wir haben ja da ein Haus am Mount Kenya gebaut vor vielen Jahren. Da könnten wir natürlich zur Not hin. Ich will hoffen, dass sich die Demokraten behaupten bei uns im Land. Ich will auch hoffen, dass sich... Also man kann Antisemitismus nicht ausrotten. Das ist in den Menschen verankert. Er darf sich nur eben nicht so viel Bahn brechen, dass er zur Regierungsform wird. Dann wird es gefährlich. Mhm. Ich verstehe Menschen, die auf gepackten Koffern sitzen, entweder wirklich auf gepackten Koffern oder zumindest gedanklich auf gepackten Koffern. Man kann nichts ausschließen in Deutschland. Man kann nicht ausschließen, wenn sich die Wirtschaftslage drastisch verschlechtern sollte und viele andere Dinge zusammenfallen, dass sich die Entwicklung so dann darstellt, dass ich weg muss. Mhm. Also das ist ja nicht eine Frage von Wollen. Dann möglicherweise muss ich ja dann weg. Aber ich hoffe, dass das nicht passiert und ich glaube, es hängt von uns allen ab, dass es nicht dazu kommt. Also weil wir ja hier von einer Hoffnungssendung reden. Die Hoffnung besteht darin, dass sich Menschen zusammenschließen und sagen, das wollen wir nicht. Mhm. Selbst Menschen, die vielleicht hier und dort Positionen vertreten, die ich nicht vertrete, können trotzdem ja potenzielle Bündnispartner sein. Denn wenn es erst wieder dazu kommt, endet es in einem furchtbaren Unglück auch für Deutschland. Und ich möchte nicht, dass Deutschland ein Unglück widerfährt. Das will ich nicht. Und deswegen kommt es darauf an, dass man den Dingen dann entgegentritt, wenn sie noch am Beginn sind. Es gibt ja den berühmten Satz von Kästner, nicht den, man muss den Schneeball zertreten, die Lawine hält niemand mehr auf. Mhm. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir nicht in dieses Stadium kommen, wo aus dem Schneeball eine Lawine wird. Und daran werde ich mich, solange ich lebe, beteiligen und werde mich äußern, auf welche Weise auch immer mir das möglich ist. Und wir haben einfach im Moment in der Gesellschaft eine sehr aufgeheizte Atmosphäre. Übrigens auf beiden Seiten der Barrikade. Also wenn ich erinnere an die Aktion der Schauspieler zum Beispiel, die es ja vor kurzem gab. Nicht?
Die, also die alles Corona, dicht machen.
Alles dicht machen, die Corona-Maßnahmen kritisiert haben. Nicht? Und ich meine, ich hätte da jetzt, ich bin kein Schauspieler, aber hätte man mich gefragt, ich hätte mich daran nicht beteiligt, weil ich mich eher ernsthaft äußere und nicht so gerne sarkastisch. Aber allein die Reaktion darauf, die ja vollkommen überzogen und hysterisch war, ja, also die muss man da die Sendung wegnehmen. Und das ist also das Argument, dass man damit den Querdenkern hilft, das ist ein ganz gefährliches Argument.
Ja.
Ja, das ist, deswegen habe ich das auch öffentlich gesagt, das mögen Leute nicht gern hören. Die Biermann-Affäre, ja, die Atmosphäre war ähnlich. Mein Vater hat diese Petition ja damals geschrieben und die war bei uns zu Hause. Ich habe das miterlebt, die Biermann-Affäre aus nächster Anschauung. Und danach diese Atmosphäre, ja, das nützt doch dem Klassenfeind. So darf man nicht argumentieren. Wenn etwas richtig ist, dann muss man darüber diskutieren, auch wenn vielleicht es jemanden nützt, den man nicht mag. Und wenn man einen Standpunkt vorbringt, der jemand anders falsch erscheint, dann muss man über die Sache diskutieren, aber nicht anfangen, sozusagen dem Menschen die Ehre abzuschneiden. Und das ist das, was da passiert ist. Und das zeigt einfach, wie hysterisch inzwischen die Atmosphäre ist. Und in Hysterie gedeiht eben unter anderem auch Antisemitismus und Rassismus. Und dem muss man entgegentreten.
Ich habe jetzt noch eine Frage, eine letzte. Wenn du jetzt so in die Zukunft guckst und wir haben jetzt, na doch, über ein Jahr Corona hinter uns. Wie wünschst du dir die Zukunft?
Naja, wie ich sie mir wünsche, ist ja nicht das gleiche, wie sie sein wird.
Nein, aber ich stelle aber diese Frage. Heute ist Wunschkonzert. Ich stelle diese Frage immer, weil ich das ganz spannend finde, um überhaupt auch mal so in neue
Richtungen zu denken. Ich würde mich natürlich freuen. Nein, ich fange erstmal damit an, was ich glaube, was passieren wird, und dann sage ich, was ich mir wünschen würde, damit wir optimistisch enden. Ich glaube, dass wir sehr schweren Zeiten entgegengehen. Ich glaube, dass die Krise gerade erst begonnen hat. Wir haben jetzt einen Sommer vor uns, der schafft natürlich erstmal dieses wohlige Gefühl. Na, es scheint ja jetzt zu Ende zu gehen. Ob es das so sein wird, ich weiß es nicht. Mein Gefühl sagt mir etwas anderes und ich habe mich darauf eingerichtet. Ich habe mich darauf technisch eingerichtet, ich habe mich darauf emotional eingerichtet, dass wir 5 oder 10 schwere Jahre vor uns haben werden. Wie genau die aussehen werden, weiß ich nicht. Also wie schlimm es wirklich wird, das kann man nicht voraussagen. Aber das hier...
Meinst du wirtschaftlich?
Ich meine wirtschaftlich, ich meine natürlich auch sozial und damit am Ende auch staatlich. Auf die Krise der Wirtschaft folgt eine soziale Krise und auf soziale Krisen folgen oft Krisen des Staates. Ich habe gesehen, wie ein Land untergeht, bewacht von MFS, Armee, Polizei und Atomraketen, und es war innerhalb von Wochen verschwunden. Das ist eine Erfahrung, die viele Menschen, die im Westen der Bundesrepublik gelebt haben, nicht gemacht haben. Das ist eine sehr wichtige Erfahrung, die man nur beurteilen kann, wenn man sie selbst durchgemacht hat. Ein Mann wird nie verstehen, wie es ist, ein Kind zu bekommen. Das wird er nie verstehen, egal wie nahe er bei der Geburt dabei ist. Das sind Erfahrungen, die lehren mich jedenfalls, dass nichts sicher ist. Aber um jetzt einen Bogen zu machen in Richtung etwas optimistisch, ich hoffe darauf, dass wir vielleicht doch etwas lernen aus all dem. Die Hoffnung ist nicht sehr groß, aber sie ist auch nicht null. Wir könnten daraus lernen, dass ein anderes Leben auch denkbar ist. Ein Leben weniger auf der Überholspur. Ich habe das selbst gelernt. Ich habe festgestellt, ich muss nicht jeden Tag in Restaurants essen gehen und Geld verschwenden. Ich muss nicht ständig auf der Hatz nach irgendetwas sein. Ich kann auch mal auf dem Balkon sitzen und Bienen beobachten. Und das ist auch ein schönes Gefühl. Also vielleicht muss man über die Werte, die uns in den letzten 10, 20, 30 Jahre beschäftigt haben, nochmal neu nachdenken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mehr Menschen gibt, denen es so geht. Ich habe allerdings die Vermutung, sobald mehr möglich ist, wird man sich sehr schnell wieder darauf besinnen.
Das Alte, was an ist, den Konsum.
Und vor allen Dingen müssen wir natürlich uns verständigen darüber, was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich haben. Wenn wir sagen, wir wollen eine Gesellschaft haben, in der der Gesundheitsschutz über allem steht, dann bedeutet das den größten Einschnitt in die Verfasstheit unserer Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Das würde bedeuten, dass sich sehr vieles verändert. Und wenn wir glauben, dass wir dann das nur auf unsere eigene Gesellschaft begrenzen können und dabei die Länder Afrikas, die Länder Asiens oder Lateinamerikas vergessen können, dann haben wir einen tragischen Irrtum begangen. Ja. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nach dieser Krise, wann auch immer sie zu Ende sein wird, eine andere Welt vorfinden, so oder so. Daran sollten wir uns schnellstmöglich gewöhnen, dass es eine andere Welt sein wird. Was für eine Welt es sein wird, hängt von uns ab.
So, und du hast die wunderbaren Worte gesagt, die beste Medizin gegen Corona und alles andere ist Swing. Und du hast uns netterweise die allerfrischeste Platte der Swinging Hermlins mitgebracht. Swing is in the Air. Das Cover sieht, ein Schwarz-Weiß-Cover, sieht wirklich aus wie aus den 30er Jahren. Aber dein,
das ist Absicht.
Übrigens,
das will ich vielleicht noch ganz schnell sagen. Neben den CDs, weil das ist ja etwas, was eine Band ja immer herausbringt. CDs. Mhm. Aber wir haben so viel mehr getan in dieser Zeit. Wir haben nicht nur die Sendung gemacht, wir haben ein Buch veröffentlicht und wir sind unter die Zeitungsherausgeber.
Nein.
Wir bringen seit dem Januar eine Kulturzeitung heraus und zwar jeden Monat neu. Mhm. Die wird gedruckt auf edelstem Papier und wir haben tolle Autoren, unter anderem Knut Elstermann ist einer unserer Autoren.
Radio 1.
Richtig. Erik Kirschbaum, Korrespondent der LA Times.
Ja, ein netter Kerl.
Und ein sehr netter Mensch, ein Freund der Hermlins und der Hermlinville, also unserer Gemeinschaft heißt der Hermlinville. Und wir haben auch Volker Braun, Texte von Volker Braun bei uns in der Zeitung. Also wir geben eine Zeitung heraus, man muss sich neu erfinden. Das ist das, was ich sage. Die Zeiten fördern das auch. Fordern ist nicht gut, sondern fördern das auch. Neu zu denken, neue Dinge sich auszuprobieren. Und dazu gehört unsere Hermlinville Times genauso wie die CDs. Mhm.
So, und live aus Schumacherville verlosen wir natürlich diese von André Hermlin persönlich signierte Platte Swing is in the Air mit diesem Wunder. Bist du das da hinten links?
Das da hinten rechts, also
Entschuldigung, wenn man drauf guckt, mein links.
Das bin ich. Ich verstecke mich in der Ecke, ja.
Ah, du siehst aus wie Mitte 20. Das ist sagenhaft. Also Musik hält echt jung.
You made my day.
Ich sollte auch langsam mal von Reggae auf Swing umstellen.
Ja.
Das war André Hermlin mit deutlichen Worten und viel Einblick in eine Kulturszene, die durchaus Mut macht. Ganz herzlichen Dank.
Dank.
Ja, ich danke euch, dass ich euer Gast sein durfte. Keep swinging.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Ein Podcast von Funke.